Unser Thema heute ist die Fortsetzung des Abschnitts Berufung oder Berufene, und zwar im Neuen Testament. Und da fangen wir gleich mit einem Vers an, der ist weit bekannt, wenn man Thema Berufung und Auserwählung nimmt, dann ist das nämlich derjenige, der diese beiden Ausdrücke zusammen verwendet, und da wird deutlich, welche Verschiebung in der Gesamtbedeutung sich im Neuen Testament ergibt gegenüber dem Alten. Und zwar lesen wir im Matthäusevangelium, Kapitel 20, im Vers 16 folgenden Satz. So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Nun scheint uns ja, wenn wir aufmerksam das Thema bisher verfolgt haben, gerade vom Alten Testament her, das genau andersherum gewesen zu sein. Es waren ja viele erwählt, also erwählt, Erben des Reiches zu sein, erwählt zur Nähe Gottes, zur Gemeinschaft der Heiligen. Und die Berufung ging über das hinaus, nämlich berufen zu einem speziellen Dienst. Mit dem Eintritt in den neuen Bund kriegt das eine Veränderung. Und zwar genau umgedreht. Viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Wie kommt das? Und das ist durchaus ein theologischer Grund. Es ändert sich mit dem neuen Bund tatsächlich etwas, was die Berufung betrifft. Nochmal zur Wortbedeutung. Es ändert sich ja zunächst erstmal die Sprache. Während das Alte Testament im Hebräischen weitgehend niedergeschrieben ist, und wir diese Wortbedeutung dort auch am Anfang betrachtet haben, liegt das Neue Testament im Urtext in der griechischen Sprache vor. Und da sind es logischerweise auch andere Worte. Aber, so viel sage ich jetzt schon mal, die Bedeutung verschiebt sich nicht wirklich oder nicht übermäßig. Ich werde beide uns mal sagen, das ist Legomai, das Erwähltsein oder das Erwählen. Da ist diese Vorsilbe Eck aus. Das kann man aus Ekklesia herausgerufen. Und das Lego, das Sprechen oder Reden. Und das meint Auswählen bedeutet für sich wählen, womit nicht zwingend eine Ablehnung oder Verwerfung dessen, was nicht gewählt wurde, gemeint ist, sondern vielmehr die Bevorzugung des Gewählten. Also, der Auserwählte ist gegenüber dem Nicht-Auserwählten bevorzugt gegenüber dem Nicht-Erwählten. Ich sage das mal so, wie man aus einer Kiste Obst sich die paar rauswählt, die man dann kaufen will. Ja, jeder sucht sich die Besten. Normalerweise für einen ordnungsliebenden Menschen ginge das immer nach Reihe nach. Man nimmt das meinetwegen, was so in Reihen liegt, und nimmt die ersten fünf weg und der nächste macht das ganz ordentlich weiter, aber so geht es eigentlich nirgends. Ich sehe das jedenfalls ganz selten. Sondern man sucht sich einfach was raus, was für einen eine besondere Bedeutung hat. Das Wort berufen heißt Kletos und kommt tatsächlich von Kaleot, vom Ruf, vom Benennen, das was wir gestern eben auch hatten, mit dem Namen nennen. Die Berufenen sind diejenigen, die den göttlichen Ruf, die göttliche Einladung angenommen und sich unter Gottes Heilswillen gestellt haben. In Offenbarung 17, Vers 14 heißt es, dass sie außerdem noch Auserwählte seien, In Matthäus 20 und 22 stehen viele Berufene oder Eingeladene wenigen Auserwählten, das heißt solchen, die tatsächlich die Einladung angenommen haben, gegenüber. Und das ist diese scheinbare Umdrehung. Der neue Bund verändert eine Sache, dass nämlich der Ruf Gottes nicht mehr an Spezielle geht, also die ganz besonders in den Dienst hineingenommen werden sollen, sondern an alle, buchstäblich an alle. Das Evangelium ist zu predigen der ganzen Schöpfung, angefangen von Jerusalem bis an die Enden der Erde. Und Jesus sagt seinen Jüngern, geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Gott will also, dass dieser Ruf, wie in der Geschichte, die wir gestern schon mal gestreift haben, bei dem Hochzeitsmahl, nachdem die eigentlich Eingeladenen die Einladung ausgeschlagen haben, an buchstäblich alle geht. Es ist eine ungewöhnliche Art, Hochzeit zu feiern. Es ist ja dort dieses Gleichnis oder Beispiel von einem König, der für seinen Sohn ein Hochzeitsmahl bereitet und lädt dann natürlich Gäste, die dieser königlichen Sause angemessen sind. Das waren vornehme und besondere Leute. Und man sieht an ihren Ausreden, dass es schon besondere Leute waren. Die waren begütert. Und so in einer Weise, dass sie gerade noch mehr erwerben wollten. Der eine kauft Kühe, der andere einen Acker, der dritte hat sich eine Frau genommen. Und alle sind sie mit ihrer Beschäftigung so ausgelastet, dass sie diese große Einladung ausschlagen können. Und dann ergeht der Befehl des Königs im Zorn an seine Diener. Keiner von denen soll dieser Auszeichnung teilhaftig werden. Ihr aber geht an die Hecken und Zäune und bringt mit herein. Jeden, der will. An die Kreuzwege. Und als es noch nicht voll ist, dann werden noch alle eingesammelt. Krüppel, Blinde, Lahme, alles, was irgendwie kann. Und so ist das Evangelium, so ist der Ruf Gottes in die ganze Welt hinausgegangen, mit dem peinlichen Nebeneffekt, wie das Jesus in diesem Gleichnis schon sagt. Dass nämlich das genauso abgelehnt wird. Wenn ich daran denke, wie oft hier dieser Ruf in den Landkreis schon ergangen ist, dass wir buchstäblich fast in jedem Haus waren, dass wir beinahe jeden Menschen angesprochen haben und dass man auf einen Bruchteil trifft, die überhaupt Interesse haben oder und dass es aber genau mindestens so eine große Anzahl gibt, die von vornherein alles ablehnen, gar nicht wollen und mit Gott sowieso nicht. Dass es ein paar alte Leute gibt, dass es ein paar überraschende Menschen gibt, die dann doch offen sind, dass es Menschen gibt, die sich sogar freuen. Das ist die Ausnahme. Aber das ist nur der Landkreis und so geht das Evangelium in alle Völker und es wird bis zum Ende der Zeit, bis Jesus wiederkommt, buchstäblich jedes Volk, jeder Stamm, jede Nation erreicht worden sein, mit diesem Ruf zu Gott zu kommen. Und es ist anders. Es ist uns, die wir von den Heiden kommen, aus den Heidenvölkern, aber eine lange, und zwar eine jahrhundertelange christliche Tradition hier haben, überhaupt nicht mehr bewusst, was für ein Privileg das ist, Jesus zu kennen und mit Gott in Berührung gebracht zu werden. Für viele ist das nämlich ein Ärgernis oder ein zusätzlicher Stress, dass sie sagen, ich habe so schon so viele Schwierigkeiten, da muss ich mich mit Gott nicht auch noch belasten. Früher war das Ärgernis andersherum, dass es Gott nur der Juden war. Da war das der Grund, warum man sie gehasst hat. Dass dass das Menschen waren, die scheinbar privilegiert waren und vor allem, die sich ihres Privilegs bewusst waren. Deswegen hat man sie gehasst. Weil sie sagen, ihr Gott ist ein lebendiger Gott und ihr Gott ist größer als alle Götter der anderen Völker. Und wenn man der Sache mal auf den Grund geht, glaube ich fast, dass der heutige Hass den Gläubigen gegenüber tatsächlich dieselbe Ursache hat. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, es gibt ja keinen Gott und macht ihr mal eure Spielchen, dann könnte man damit nämlich ruhig umgehen, sondern ich denke, dass der Widerstand gegenüber an Christus Gläubige heute eigentlich dieselbe Motivation hat, allerdings völlig unnötig, weil diese Einladung nämlich jedem Menschen gilt. Dass man sagt, die halten sich für was Besseres, die beanspruchen, dass es eine höchste Instanz gibt, mit der sie gut dran sind und alle anderen lassen sie neben sich nicht aufkommen, was ist das für eine Toleranz und so weiter. Wie auch immer, unser heutiger erster Vers sagt uns, obwohl dieser Ruf an viele geht, sind der Auserwählten nur wenige. Und das sind genau so viele, wie auf diesen Ruf mit ihrem Leben, mit ihrer Lebenshingabe an Gott antworten. Was sind die Auserwählten des neuen Bundes? Mit dem Thema Auserwählung hatten wir abgeschlossen. Ich werde mich jetzt also konzentrieren auf das Berufensein im Neuen Testament. Wir haben dieselbe Aussage in Matthäus 20, Vers 10, nochmal zwei Kapitel weiter, in Vers 14. Und zwar direkt bei dieser Geschichte vom Hochzeitsmahl. Matthäus 22, Vers 14, das ist nämlich diese Geschichte von der königlichen Hochzeit. Und da heißt es zum Schluss, als der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid begleitet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Und damit wird deutlich, dass die drinnen sind, weniger sind als die draußen. Das ist eine bedauerliche Sache, aber eben eine Tatsache, dass nur wenige auf den Ruf Gottes hören, der übrigens beinhaltet, dass ein Mensch zwar so wie er ist in die Gegenwart Gottes kommen kann, aber dort nicht so wie er ist bleiben kann. Und vielleicht ist das der Grund, warum es wenige sind, die auf diesen Ruf achten. Man muss nämlich sich verändern lassen. Neu einkleiden lassen. Müsste man sagen, ist doch jeder, der gerne mal ein Hochzeitskleid anzieht. Vielleicht ist das der Grund, warum mehr Frauen als Männer glauben. Frauen bewahren sich in der Regel dieses angeborene Gefühl für Schönheit. Ich habe noch kein kleines Mädchen gekannt, was nicht gerne Prinzessin sein wollte und was gerne schön sein sollte. Jungs müssen das nicht, die müssen wild sein und stark, schön nicht unbedingt. Also von ihrem eigenen Verständnis her, Mädchen möchten schön sein. Und Gott unterstützt diese Sehnsucht nach Schönheit ausdrücklich. Das gehört nämlich zur Umgestaltung. Ihr lässt zu diesem Event von den Kreuzwegen, von den Landstraßen, so viele kommen, wie aufzufinden sind. Und zwar sowohl böse wie gute, heißt ausdrücklich im Vers 10. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Unsere moralische Qualität ist kein Kriterium für den Ruf Gottes. Ganz wichtig. Es gibt keine Vorauswahl dahingehend, ob jemand immer ein anständiges Leben geführt hat und immer nur nett und freundlich zu seinen Mitmenschen war. Ganz bestimmt nicht. Gottes Ruf geht an Böse und Gute. Und wer sich rufen lässt, hat ein Recht, in seine Gegenwart zu treten. Wenn, eine einzige Bedingung, wenn er sich von Gott verändern lässt. Und zwar beides, sowohl die Bösen wie die Guten. Es gibt ein ganz weit verbreitetes Problem, dass nämlich gerade viele Christen denken, sie müssen das Böse irgendwie loswerden, aber das Gute müssen sie um jeden Preis behalten. Und ich sage immer, man muss beides loswerden. Sein eigenes Böses und sein eigenes Gutes. Für Gott ist beides nicht passend. Ob da einer als Landstreicher bei der Hochzeit aufkreuzt oder als Lehrer. Beide brauchen so ein Hochzeitskleid. Und es geht nicht, dass wir uns miteinander vergleichen und sagen, du, mit deiner Vergangenheit, das wird sowieso nichts. Eher noch, dass man sagt, du, mit deinem Stolz, das wird nichts. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben. Ich beobachte nämlich, dass es den meisten, die gläubig werden, nicht so sehr schwer fällt, von ihren Bosheiten zu lassen und die gerne loswerden zu wollen. Aber von ihren guten Seiten möchten sie behalten, was irgend geht. Und das funktioniert nicht. In die Gegenwart Gottes treten bedeutet, loszuwerden von mir selber und das Leben Christi an meine Stelle treten zu lassen. Und da ist meine Beobachtung und auch meine eigene Erfahrung vom Anfang meines Glaubensweges, dass es uns schwerer fällt, uns von unseren guten Seiten oder vermeintlich guten Seiten zu trennen, wie von unseren schlechten. Ihr nehmt das alles so gelassen hin? Ihr habt das schon hinter euch, wisst das? Oder? Ja, sicher. Gott sei Dank wissen das einige. Und den anderen als Tipp. Seid bereit, auch die eure vermeintlich guten Seiten Gott in die Hand zu geben. Denn das Gute ist der größte Feind des Besten. Nicht das Schlechte. Das Schlechte möchte man gerne eintauschen. Aber das Gute will man behalten und damit verhindert man das Beste. Nämlich das, was von Gott kommt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns von dem auch mit verabschieden. Das nächste Mal von Berufung lesen wir im Römerbrief, und zwar im ersten Kapitel, im ersten Vers. Ganz kleinen Tipp für diejenigen, die so eine verstopfte Nase haben. Es nützt nichts, da noch mehr reinzupressen, da schiebt man sich nur den Schnupfen in die Nebenhöhlen. Abwarten und ein Spray nehmen, um die Schleimhäute wieder abzuschwellen. Römerbrief Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ich hatte gestern gesagt, dass das Berufensein oder die Berufung sehr viel mit dem Dienst zu tun hat. Mehr mit dem Tun als mit dem Sein. Und hier haben wir das wiederum bestätigt. Berufen zum Dienst, berufen in ein Amt. Berufung des Paulus war, was? Wir haben sie eben gerade vorgelesen gekriegt. Genau. Ausgesandter heißt das. Botschafter. Wir kennen das ja aus der Diplomatensprache. Ein Botschafter ist einer, der von seinem Land ausgesandt ist, um das im jeweils anderen zu vertreten. Also der russische Botschafter vertritt in Deutschland die Sowjetunion, heißt nicht mehr, sondern die Russische Republik oder Russische Föderation. Und der chinesische Botschafter vertritt die Volksrepublik China in dem jeweiligen Land, wo er hingeschickt wird. Und er wird dann dort als Extraterrestrischer auch respektiert. Er wird behandelt wie einer, der nicht hierher gehört, aber nicht etwa wie ein Asylant, wo man ja auch sagt, oder wie einer, der sich als Tourist hier aufhält, sondern als einer, der das fremde Land regelrecht repräsentiert. Ein Botschafter hat einerseits einen besonderen Status, er wird nämlich gerechnet wie das fremde Land, was er vertritt, selbst. Wenn dem Botschafter was zustößt, also jedes Land tut gut daran, die fremden Botschafter auf seinem Territorium gut zu behandeln, weil wenn sich jemand mit denen anlegt oder die verletzt, dann wird das als Verletzung deren also des entsendenden Landes gerechnet. Und Paulus ist sich dessen bewusst, dass obwohl oder gerade weil er Knecht oder Sklave Jesu Christi ist, er aber eine Berufung hat, als Apostel zu wirken, dass er damit unter dem besonderen Schutz Gottes steht und unter der besonderen Verantwortung, ihn, nämlich den, der ihn gesandt hat, zu verkörpern, zu vertreten, dessen Interessen zu vertreten, seine Ansprüche anzumelden. Und das ist apostolischer Dienst. Jeder, der als erster in eine Region kommt und dort die Ansprüche Gottes reklamiert, ist in einem apostolischen Dienst. Deswegen sind viele Missionare nicht zuerst Evangelisten, was man meistens vermutet, sondern in Wirklichkeit Apostel. Also wenn die nicht nur mal auf dem Durchzug sind und ein bisschen was von Jesus erzählen, sondern wenn die in einem Gebiet die Ansprüche des lebendigen Gottes repräsentieren und sagen, hier möchte ich eine Gemeinde oder hier soll eine Gemeinde gegründet werden, dann sind sie automatisch in einem apostolischen Dienst. Sie sind Botschafter Gottes in einem vom Feind besetzten Gebiet. Und das ist nicht gemeint, Feind irgendwie aus Fleisch und Blut, sondern der widergöttlichen Mächte und Gewalten, die in so einer Region vorherrschen. Ich bin, als ich hierher gekommen bin, ausgesandt worden in einen apostolischen Dienst. Hier in einer speziellen Menschengruppe das Evangelium zu verkündigen, nämlich den Suchtkranken und daraus folgend den Bedürftigen und hier die Herrschaft Jesu Christi über diese Mächte zu repräsentieren, die solche Leute knechten. Und es ist ganz natürlicherweise das entstanden, was in solchen Fällen immer zu entstehen pflegt, nämlich eine Gemeinschaft von Gläubigen, die Gott wiederum beauftragt und sendet, den einen und anderen wieder an andere Orte und in andere Regionen und zu anderen Menschengruppen, um dort ebenfalls den Anspruch Gottes zu repräsentieren. Dazu gehört ein Ruf. Berufen mit heiligem Ruf. Ich war mir als junger Mann, bevor ich hierher kam oder bevor ich in diesen Dienst kam, echt unsicher, weil ich der Meinung war, man kann nur solchen Dienst tun mit einem Amt oder Berufung als Evangelist. Und ich war mir ganz klar, dass das nicht meine Berufung ist. Gott hat mich berufen, Barmherzigkeit zu tun. Römer 12 werden ja diese verschiedenen Dienste aufgezählt. Und als letztes, als, wenn man so will, schwächstes Glied oder geringstes, heißt es, wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und Gott hatte mich genau dazu berufen, das wusste ich seit 1981 oder 82. Ich habe das noch bei uns im Gästebuch stehen. Habe ich in einer Woche dreimal von Gott dasselbe Wort gekriegt. Von drei ganz verschiedenen Leuten. Und unterschiedlichen Bibelversen. Aber genau dieser Berufung, und ich wusste, das ist meins. Gott hat jetzt zu mir geredet, Barmherzigkeit zu wirken. Und das ist in meinem Herzen auf eine Stelle gefallen, die von Kind an, von ganz klein an schon lebendig gewesen ist. Ich habe viel später erst so diese Systematik der Geistesgaben kennengelernt und dort habe ich das wieder entdeckt, dass es eben meine Basisgabe ist, also diese stärkste Verankerung in meinem Leben, die sich unter anderem so äußert, dass wenn ich irgendjemanden sehe, der in Not ist, es mir schwer fällt, da vorbeizugehen, als zu helfen. Egal was das ist. Das kann irgendein Mensch in Nepal sein, ist der in Not, bewegt es mich zu helfen. Und es ist selbstverständlich, es ist nicht irgendein, ich muss mich dazu nicht überwinden. Ich habe mich dann erinnert, dass ich von ganz klein an, da war ich viel jünger als unsere kleinen Kinder jetzt, dieses Erbarmen zu Menschen hatte. Ich habe als kleiner Junge geweint, wenn ich irgendjemanden gesehen habe, der in Not war. Meine Mutter musste mich dann immer trösten. Und es hat mich, also und ich war also im Innersten bewegt über Menschen, denen es schlecht ging. Und ich habe, der ich sonst sehr vorsichtig und beinahe feige war, mich niemals gescheut, solchen Menschen entweder ins Gewissen zu reden oder zur Seite zu treten oder Schulkameraden, die gequält wurden, zu helfen. Und durch mein ganzes Leben hat sich das dann durchgezogen. Mit einem Mal durch diesen Ruf Gottes war das klar. Das ist meine Berufung. Und dann war ich unsicher. Als nicht als Evangelist, sondern mit der Berufung, Barmherzigkeit zu üben, in einen apostolischen Dienst zu gehen. Geht das überhaupt? Und ich habe damals meine Väter, den Landespfarrer für Diakonie und meine Seelsorge gefragt, ob das denn passt. Und dann haben sie ganz ruhig gesagt, na Frank, wenn Gott dich dahingestellt hat, dann wird er dir schon das geben, was du brauchst. Und das stimmt. Gott hat mir nach und nach das gegeben, was dazu gehörte. Und ich bin erstaunt, wie Gott, wenn wir in seinen Wegen treu sind, uns hineinwachsen lässt in die ganze Fülle Gottes. Dass Gnadengabe um Gnadengabe dazu kommt. Zu dieser Basisgabe kam dann sehr früh als Dienstgabe das prophetische Reden. Und dann später kam das Lehren dazu und der Dienst eines Evangelisten. Alle diese Dinge sind nach und nach gewachsen. Und ich möchte ausdrücklich Mut machen, dass jeder, der sich von Gott rufen lässt, nicht bei den Ersten stehen bleibt und denkt, so, dann hat er schon alles und naja, ich mache das mal nebenbei. Ich habe ja dann immer noch 23,5 Stunden am Tag, wo ich mich um mich selber kümmern muss oder mein eigenes machen muss, sondern dass wir alles investieren in das, wo Gott uns hineingerufen hat und wir werden entdecken, dass er mehr und mehr und mehr und mehr dazu gibt und wir wachsen in den ganzen Reichtum Gottes hinein. Das ist eine ganz kostbare Sache. Das ist eine riesige Freude. Es braucht aber unsere ganze Hingabe. Und Wenn wir überhaupt was tun können, um die Berufung Gottes festzumachen, dann, dass das, was für uns klar geworden ist, wir immer mit Hingabe und Entschiedenheit tun. Ohne Stress, ohne uns mit anderen zu messen, ohne dass wir meinen, wir müssen da irgendwelche Hochleistungen bringen oder auch ohne uns entmutigen zu lassen, wenn wir nämlich auf solche gestandenen Christen gucken. Ich weiß, dass es mir vor 20 Jahren schwer gefallen ist, solche Gläubigen anzugucken, wie Reinhard Bonnke zum Beispiel, ohne entmutigt zu sein. Damals hat er Evangelisationen gehabt mit 8000 Leuten, vor 20 Jahren. Was für eine gewaltige Zahl. Heute hat er Evangelisationen von Hunderttausenden. In 20 Jahren ist sein Dienst auch gewachsen. Gott sei Dank, aber meiner eben auch. Nicht in die Millionen, aber in die Dutzende. Und deswegen, wir müssen nicht uns mit den Gewaltigsten vergleichen, sondern wir können uns an dem freuen, was Gott tut und wie Glaube wächst und wie wir uns voneinander ermutigen lassen. Das ist wichtig zu gucken und nicht zu sehen, ach, der ist 10 Jahre jünger und hat das schon erreicht oder das schaffe ich sowieso nicht, sondern heute will ich alles, was in meiner Kraft steht und mit meiner ganzen Hingabe, mit meiner ganzen Liebe, mit meiner ganzen Freundlichkeit nutzen, was Gott mir vor die Hände gibt zu tun. Und gucke ich dann ein paar Monate oder spätestens ein paar Jahre zurück, denke ich, oh Herr, was hast du Großes gewirkt? Wie durfte ich Schrittchen für Schrittchen wachsen? Dass wir nicht entmutigt sind und denken, ach ja, das gibt ein paar, die sind berufen und ich habe das bestimmt versaut oder ich habe schon so ein räudiges Leben geführt, so viele Jahre, was soll aus mir schon noch werden? Gott beruft und Gott segnet. Und guckt mal, mit manchen Spätberufenen hat er gewaltige Dinge getan. Mose war immerhin schon 80, als Gott ihn berufen hat. Und einer der größten Werke Gottes ist durch diesen 80-Jährigen nicht etwa nur begonnen worden, sondern durchgeführt worden. Gott kann. Und wenn uns im Propheten Joel gesagt ist, dass Gott die Jahre erstatten kann, die der Fresser geraubt hat, dann ist das eine Tatsache. Wenn wir nämlich Lebensjahre schon oder Dienstjahre verloren haben, Gott kann die erstatten. Er kann so viel Segen in das hineingeben, wenn wir denn in seiner Nachfolge sind, dass es das alles aufwiegt, was vorher schon zerstört worden war. Ein nächster Vers. Im selben Kapitel nämlich der 5. und 6. durch ihn, nämlich durch Jesus Christus, haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter den Völkern, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Eben erzählt er noch von seinem eigenen Apostelamt, und dass Gott ihn dahin berufen hat. Und im selben Satz sagt er, auch ihr seid Berufene. Und da wird deutlich, dass die Berufung nicht in der Qualität unterschiedlich ist, wozu jemand berufen ist, sondern in der Qualität, durch den geprägt wird, wer den Ruf ergehen lässt. Das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Es ist egal, ob einer zum Apostel, ein anderer zum Propheten, ein dritter zum Hirten oder zum Lehrer berufen worden ist, wenn nur der, welcher berufen hat, derselbe ist, nämlich Jesus Christus. Und da gibt es furchtbare Dinge. Wenn jemand das nicht beachtet, gibt es furchtbare Dinge. Einen, den ich zu meinen Freunden gerechnet hatte, weil ich ihm 1982 dienen konnte, war ein Mann, den ich damals auf der Insel Rügen erlebt habe, von dem Tag an, dass Gott ihn vom Rande des Todes zurückgerufen hat. Der war ein Gewohnheitsverbrecher gewesen, Alkoholiker, dabei gut aussehend, ein Betrüger, sodass man ihn in keiner Weise sein schlimmes Wesen ansehen konnte. Und er war im Gefängnis gewesen und hatte wieder in seiner Bewährungszeit die Regeln verletzt und war dann auf die Flucht gegangen und war in die Enge getrieben. Zu DDR Zeiten war ja eine ganz andere polizeiliche Verfolgung als heute. Und er wusste, er würde wieder ins Gefängnis müssen und hat sich an dem Nachmittag, war ein Sommernachmittag, mit in einer Flasche Schnaps betrunken, hat sich eine zweite gekauft, hatte sich einen Strick in den Einkaufsbeutel gelegt und war auf dem Weg aus der Kneipe in den Wald, um sich zu erhängen. Und ist dabei, der Weg ging so über den Friedhof gelaufen, und begegnete dort meinem geistlichen Vater. Und in dessen Haus haben wir uns versammelt zum Hauskreis, um miteinander die Bibel zu lesen und zu beten. Und als ich bin immer schon früher hingefahren, und es hat mich immer gefreut, mit seiner Familie da Kontakt zu haben und eigentlich diese Tage immer genutzt, auch mit ihm zu reden und von ihm zu lernen. Und an dem Tag kam er nur ganz kurz rein und sagt, fang doch schon mal bitte an, ich habe noch ein wichtiges Gespräch. Naja, und dann haben wir angefangen, die Bibel zu lesen. Und am Ende dieses Abends kommt er und bringt jemand mit, der noch Tränen überströmt ist, und dann erzählt er ganz kurz, das ist ein Mann, den hat Gott eben vom Tod errettet, und da hat er ganz kurz Zeugnis gegeben, was passiert ist. Er war praktisch aus seinem letzten Gang und trifft auf diesen Mann, einen Diakon der evangelischen Kirche, ein ganz freundlicher und witziger Mann, ganz einfach, mochte den sehr, sehr. Und er spricht ihn an in seiner leutseligen Art und sagt, na, junger Mann, wohin denn unterwegs? Und dann hat er so rumgedrückst und dann hat er von Jesus erzählt und was für eine Freude es ist mit ihm. Und so hat er diesen Mann vom Tode zurückgehalten, mit dem Ergebnis, dass sie nach einer Stunde vom Friedhof weggegangen sind. Und dort hat er eine Lebensbeichte abgelegt und hat sein Leben Jesus übergeben. Da war er noch restalkoholisiert. Die Flasche Schnaps war nicht so schnell aus seinem Leib wieder raus. Und er hat ein neues Leben angefangen und Gott hat ihm so viel Gnade gegeben. Der Seelsorger hat dann Kontakt aufgenommen zur Kriminalpolizei und die haben tatsächlich, weil das glaubhafte Veränderung war, hat vom Superintendenten dort eine Arbeit gekriegt als Friedhofsgärtner, hat man ihm das Gefängnis erspart. Und weil Gott so spektakulär in sein Leben eingegriffen hat, haben dann diese Brüder einen Fehler gemacht und haben ihn rumgereicht. Und so jung ich noch im Glauben war, ich war zu der Zeit 4 oder 5 Jahre in der Nachfolge Jesu, war ich doch von klein an das Wort Gottes gelehrt worden. Und ich hatte immer wieder den Einvers, nicht ein Anfänger, dass er nicht aufgebläht in das Gericht des Teufels verfalle. Das ist nämlich eine der Kriterien für den Dienst in der Gemeinde. Da werden wir gewarnt, keinen Anfänger da hineinzurufen. Und er wurde überall rumgereicht, von einer Veranstaltung zur nächsten, von einer Gemeinde zur nächsten, um überall zu erzählen, was Gott in Großes an ihm getan hatte. Und ehe man sich's versehen konnte, war er in seiner alten Schiene gelandet, nämlich Geschichten zu erzählen. Große Geschichten zu erzählen. Das war nämlich seine Versuchung vorneweg gewesen. Er war ein notorischer Heiratsschwindler, hat Frauen immer Geschichten erzählt, die haben sich seiner erbarmt, er hat dann mit denen gelebt, hat die ausgenutzt. Irgendwann haben sie ihn dafür ins Gefängnis geschmissen, dann hat er dort wieder tolle Geschichten erzählt. Und so ging sein Leben immer bis dahin. Und dann hat er fromme Geschichten erzählt. Und es war mir weh um diesen Mann. Und da habe ich gemerkt, wie sich sein Wesen wieder veränderte, von dieser tiefen Dankbarkeit hin zu summen. Bisschen Großkotz. Und dann ist er gefallen und wieder rückfällig geworden. Ich war an dem Abend dabei. Er hat mich beklaut. Erst hat mir 800 Mark die ich ihm an dem Tag gegeben hatte, weil ich auf Arbeit musste, meine Frau in der Ausbildung war. Danke, das ist richtig. Genau. Und habe ihm das Kohlengeld gegeben. Zu jeder Zeit, wenn man Kohlen gekriegt hat, muss man das bar bezahlen. Und mit dem Geld ist er durchgebrannt. Und hat sich am selben Tag versucht zu besaufen und hat mich nachts angerufen. Vollkommen verstört. Und hat gesagt, er hat schon 3 Flaschen Schnaps getrunken und er wird nicht besoffen. Was er machen soll. Ja, es ist eigentlich nichts, es ist wirklich furchtbar. Er wusste, dass er zurückgegangen ist in sein altes Leben. Und er wollte sich besaufen. Und es ging noch weiter. Er hat an diesem Abend einen anderen für sich selber gestellt. Ich habe das von diesem Abend an oftmals noch erlebt, dass Menschen, so wie man Bürger stellen kann, also für Schlimmes, kann man das auch für Gutes. Er hat seine Seele von Gott wiederum freigekauft. Durch einen anderen. Mit seinem besoffenen Kopf oder angetrunkenen Kopf hat er einen anderen, der praktisch dasselbe gemacht hat, der auch auf der Flucht war, einen anderen Halutri in der Kneipe aufgegabelt und hat ihm von Jesus erzählt und hat gesagt, ich bringe dich zu einem, wenn du dahin gehst, dein Leben wird in Ordnung gebracht, du brauchst nicht ins Gefängnis. Und das war wirklich so. Das war ein Mann, der kam aus der Leipziger Gegend, aus Bad Düren, glaube ich. Und den hat er mir an demselben Abend gebracht und hat gesagt, jetzt kümmerst du dich um den und ich gehe wieder meinen alten Weg. Und der andere ist frei geworden und frei geblieben und er ist zurückgegangen. Und einige Jahre später sind sie hergezogen, kam er nochmal wieder und war stolz, was er erreicht hat. Und er war Schnapshändler geworden. Und er war ernsthaft gedacht, ich bin jetzt stolz auf ihn, ich habe ihn verjagt. Frei geworden durch Gottes Gnade, um andere zu verführen. Grausam. Aber vorneweg, wir haben dann noch dort auf der Insel Rügen noch wochenlang Kontakt gehalten. Ich habe um diesen Mann gekämpft. Einfach, weil ich damals diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten noch nicht wirklich kannte. Immer noch gedacht, man kann jemanden nochmal zur Umkehr bringen. Und er hat mir dann das Geheimnis erzählt, wie er weiterleben möchte. Er hat gesagt, Frank, ich kann ja jetzt kein Großer mehr bei Gott werden. Nur will ich wenigstens ein Großer beim Teufel werden. Das ist es. Und der war ein Großer. Der ist dann tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Und später habe ich erfahren, dass er, weil er ja wirklich eine Bekehrung erlebt hat, weil er wirklich Gott erlebt hat, weil er den Geist Gottes in sich hatte, hat er dieses fromme Vokabular benutzt, um dann für die Stasi im Gefängnis die Gläubigen auszurechnen. Und deswegen, ihr Lieben, ich sage diese Geschichte einfach um. Das zu illustrieren, was das heißt, berufen Heilige. Das war ein Berufener. Und der war auch von Gott berufen, ein Heiliger zu sein. Hat diese Heiligkeit weggeworfen. Hat aber nach der Berufung gegriffen. Und er war auch dann wieder ein Berufener. Aber nicht mehr von Gott. Und ich sage mal noch was, über solche Leute hält der Teufel seine Hand. Die protegiert der Teufel, denen passiert eine Weile lang nichts. Solange die andere zerstören können, hält der Böse seine Hand über dir. Die Rechnung wird spät serviert. Das ist eine furchtbare Sache. Und wenn wir heute, oder wenn wir diese ganze Woche uns damit beschäftigen, mit Berufung und Erwählung, dass das niemand in den falschen Hals kriegt und denkt, Berufung ist etwas, was wir uns in die Tasche stecken können und womit wir hausieren gehen und wo wir uns mit profilieren können, sondern berufen heißt berufen zum Dienst an den Gekreuzigten. Das ist ein Dienst, der uns mit den Leiden Christi verbindet und erst dann mit der Herrlichkeit. Und nicht etwa berufen, um über andere zu herrschen. Ich könnte mehrere solche Geschichten erzählen, ich will nur noch ein Beispiel sagen. Ungefähr vor 10 Jahren war ich in Russland, auch auf den Ruf Gottes hin, 6 Wochen lang sind dort Gemeinden entstanden und habe ich Gläubige aufgesucht, um Hilfestellung zu geben, weil es ganz viele Suchtkranke gibt, sehr viele Drogenabhängige. Und ich habe dort unter den boomenden Gemeinschaften, also seit etwa, das war ja 10 Jahre nach der Wende, etwa 10 Jahre lang boomende Gemeinden erlebt in Südrussland und war unter anderem in Krasnodar und habe dort eine sehr große Drogenarbeit der dortigen Baptistengemeinde erlebt. Sie selber waren längst über ihren Gebetssaal, der so 200 Plätze fasste, rausgewachsen, hatten das größte Zirkuszelt gekauft, was zu kaufen war, und hatten jeden Sonntag 2x3000 Leute zum Gottesdienst. Und haben ein ganzes ehemaliges Pionierferienlager gekauft. Das waren alles die südlichen Baptisten, die ihnen dort mit Millionen unter die Arme gegriffen haben, oder zumindest mit 100.000 Dollar. Und haben dann in diesen ehemaligen oder in diesen schon inzwischen verfallenen Bungalows Prostituierte und Drogenkranke aufgenommen und ein zweites Gelände von der Bahn gekauft, mitten auf so einen riesigen Rangierbahnhof mit. Man musste erst 40 Gleise überqueren und in die andere Richtung waren nochmal so viele. Und dazwischen waren Gelände dann so eingezäunt, wie das so ist, über 2 Meter hoher Blechzaun. Und da war eine Bibelschule drin. 120 Bibelschüler, eine nette Bibelschullehrerin aus England, ganz eng, wie man das dort eben so hat, kleine Zimmerchen, alles Doppel- oder Dreistockbetten, Kochplatte gleichzeitig als Küche, als Waschküche und alles, also damit haben sie Essen und ihre Socken ausgekocht und alles gemacht, das war der ganze Komfort, den sie hatten. Das ist so weit, so gut erstmal, das waren die dortigen Verhältnisse, aber was mich geschockt hat, alle haben sie bezeugt, Gott hat sie gerettet. Alles waren sie drogenabhängig. Und in Russland heißt drogenabhängig wirklich heroinabhängig. Das ist nicht wie hier, dass man irgendwelches Zeugs schluckt oder spritzt oder schnieft, sondern Heroin ist in der reinen Form, wie das von Afghanistan damals schon kam, bis heute zu haben. Und die Leute haben auch wenig nebenbei Konsum, weil das einfach so stark ist. Alle haben sie mir ihre zerstochenen Arme gezeigt. Ich konnte das zu der Zeit kaum glauben, weil man hier diesen reinen Konsum wenig kannte. Keiner hatte irgendwelche Nebenkrankheiten, weil eben kein Gift oder sonst was dazwischen gemischt war. Alle hatten sie ihren Entzug hinter sich. Alle haben sie bezeugt, Gott hat in ihr Leben eingegriffen. Und alle waren sie begierig, Pastoren zu werden. Und ich habe mir das Ganze dort 2 Stunden lang angesehen, angehört. Und er war am Ende total geschockt. Es sah aus, nicht wie in der Bibelschule, es sah aus buchstäblich wie im Schweinestall. Jeder hat seinen Müll fallen lassen, nicht einer hat was aufgeräumt. Übrigens waren alles Männer, bei schweigender Gemeinde, irgendeine Frau wird schon kommen und ihr hinter ihnen herräumen. Sie sind ja die zukünftigen Pastoren, die alle große boomende Gemeinden haben werden. Und von 120 Leute waren 3 mit dem Herz eines Dieners. Ich habe sie kennengelernt. Und 117 waren zukünftige fromme Halunken. Es hat mich geschockt. Berufen, um zu herrschen, das ist keine Berufung von Jesus Christus. Wirklich. Das kann fromm sein wie sonst was. Die haben alle die richtige Lehre gehabt, die haben alle die richtige Bekenntnis gehabt und die haben alle das falsche Herz gehabt. Neulinge, aufgeblasen und dabei in das Gericht des Teufels zu verfallen. Und ich bin sicher, inzwischen habe ich viele solche Dinge gesehen, es gibt vieles in boomenden Gemeinden, das hat genau diese Qualität. Es wird gepusht, Leute wollen was werden, Leute wollen was darstellen. Man fördert sich gegenseitig in seelische Höhen und es ist nicht gewurzelt und gegründet in die Erkenntnis Jesu Christi. Das ist keine Berufung Gottes. Ihr Lieben, warum sage ich das so eindringlich? Nicht als der große Miesmacher oder um alles zu verteufeln oder für schlecht zu erklären, was an anderen Stellen passiert. Aber dass wir sorgfältig darauf achten, die Berufung Gottes ist eine Berufung zum Dienst. Es ist keine Berufung zu herrschen. Es wird auch nie eine sein, außer wenn Jesus wiederkommt. Aber dann läuft es sowieso ganz anders. Dann wird er alles und in allem sein. Und dann sind wir die in seinen Triumphzug hineingenommen werden. Es geht wirklich um Jesus Christus, um seine Herrschaft. Berufung ist nicht, dass wir uns profilieren, nicht, dass wir dann eben die Besserwissenden oder die Allerfrommsten oder sonst was sein. Das ist Pharisäertum. Sondern Berufung bedeutet, hineinzutreten, denen zu dienen, die sonst niemand haben kann. Und das gilt allen Heiligen. Im nächsten Vers lesen wir genau nochmal dasselbe. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Es sind also nicht besondere Leute, die berufen werden, sondern es sind die heiligen Leute, die berufen werden. Es ist also nicht jemand, der studiert hat oder der mehr weiß als der andere oder der das bessere Haus hat oder das freundlichere Gesicht macht, sondern alle, die sich an Jesus Christus gehängt haben, die ihr Leben in ihn hineingebaut haben, die sind berufen. Die Heiligkeit Gottes an einem jeweiligen Ort zu verkörpern. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist die jeweilige Repräsentanz der Heiligen eines entsprechenden Ortes. Die Gemeinde von Glasow, das sind die Heiligen, die hier sind. Und ich bin sicher, dass ich das nicht nur hier mit erschöpft, sondern es gibt noch bestimmt 2, 3 im Dorf, die dazu gehören, zu den Heiligen Gottes. Schön wäre es, wenn sie in eins zusammenfinden könnten. Dann lesen wir im Kapitel 8 einen ganz berühmten Vers. Und wenn ich schon sage Römer 8, dann möchte ich gerne mal hören, was für ein berühmter Vers das denn wohl ist. Blättert er schnell und guckt nach. Ich glaube, der sollte bekannt sein. Obwohl immer nur die Hälfte zitiert wird. Und genau die Hälfte, auf die es ankommt, die wird nicht mitgesagt. Ich fange den Vers mal an und dann erkennst du den. Wir wissen aber, dass denen... Fast. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Genau. Und hier könnte man wieder sagen, berufen zu. Und aufzählen, wozu Berufung Gottes da ist. Also, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge oder wirken alle Dinge zum Guten mit. Nicht jedem Menschen. Es wird heute viel gesagt, naja, alles ist doch zu was gut. Das stimmt nicht. Alles ist zu was gut, nur denen, die Gott lieben. Für viele ist manches schlecht. Aber für einen, der Gott liebt, ist alles gut. Kann jede Sache zum Guten mitwirken, weil das Gottes Plan ist. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, wo er geplant hat. Wo er was geplant hat. Und es ist eine Herausforderung, in den schwierigen Dingen Gott so zu vertrauen, bis wir die Erfahrung gemacht haben. Dann ist es nicht mehr so schwierig. Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass das Vertrauen in Gott wirklich nicht enttäuscht wird, dann ist es leichter. Aber bis dahin ist es eine große Herausforderung, ihm in schwierigen Situationen zu glauben, dass die tatsächlich auch zum Guten mitwirken können. Und da steht die Frage, habe ich mich berufen lassen? Also habe ich auf seinen Ruf geantwortet? Wenn ja, dann kann ich sicher sein, aufgrund dieses Versprechens, dass jedes Mal zu meinem Guten mitwirkt. Bin ich mir unsicher, ob denn das ganze Schlimme, was ich durchlebt habe, in Sinn macht, dann ergibt sich daraus die Frage, bin ich in meiner Berufung? Bin ich Gott treu? Habe ich mich auf ihn von ganzem Herzen eingelassen? Dann kann ich wissen, dass jede Sache zum Guten mitwirkt, weil er das versprochen hat. Wenn ich mir unsicher bin, sollte das nicht dazu führen, dass ich an Gott anfange zu zweifeln, sondern sollte es dazu führen, mich selber zu prüfen, bin ich in seiner Berufung? Habe ich auf ihn gehört? Achte ich sorgfältig auf das, was er von mir will? Und wenn ich nicht mehr sicher bin, das passiert nämlich, dass einem das wegrutscht, dass ich sage, Herr, jetzt bin ich ganz verunsichert, ob ich noch auf deinen Wegen bin. Hier hast du mich, egal was kommt, ich will jedenfalls in deinen Wegen laufen. Bitte führe mich. Es gibt ja Situationen, wo wir keine Weisung haben. Ja, wir möchten gerne wissen, das ist der nächste Schritt, das sollst du tun. Und gerade wenn ich mal nicht gehört habe, wird es sehr schwer zu hören. Und da komme ich über diesen Weg kaum noch dazu. Dann bin ich innerlich verunsichert und mein Gewissen schlägt mir und der Teufel manipuliert mich, dass ich da mich nicht drauf verlassen mag, was ich empfinde oder welche Gedanken ich habe. Dann bin ich sehr unsicher, kommt das von Gott oder nicht. Und dann hilft es, dass ich mich führen lasse und sage, Herr, bitte nimm mein Leben in deine Hand. Oder stell mir Leute an die Seite, die mich die nächsten Schritte begleiten. Das ist ein praktischer Weg, wie wir wieder da hineinkommen können. In diese Weisung Gottes. In unsere Berufung. Der nächste Vers steht nur zwei weiter. Nicht Römer 8, 28, sondern 8, 30. Denn, also ich sage das mal in der Folge. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und dieses Vorherbestimmen, das ist ungefähr das, was Auserwählung bedeutet, nach alttestamentlich, Chim, Terminus. Die er gewählt hat, hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch bestimmt, umgestaltet zu werden, und zwar in das Bild Jesu. Und die er umgestaltet, denen gilt die Bestimmung, verherrlicht zu werden. Und das meint, vollendet zu sein. Vollendung ist eine Sache, die wir in unserem deutschen Sprachraum kaum wagen. Es gab richtig theologische Streitigkeiten, furchtbare Streitigkeiten unter Brüdern in der deutschen Kirchengeschichte über die sogenannte Lehre von der Vollkommenheit oder die Lehre von der Heiligung. Da gab es Gläubige, die haben gesagt, ja, wir können so geheiligt sein, dass wir nicht mehr sündigen. Und andere sagen, ja, wer das behauptet, der ist verführt und wir bleiben fleischlich bis zum Ende. Und auch Luther hat gesagt, jeden Tag muss der alte Adam noch getränkt werden. Und so dann hat man sich schwer entzweit. Ich glaube, weil man einen Sachverhalt nicht verstanden hat oder nicht beachtet hat. Das hebräische Wort für vollkommen ist dasselbe wie erwachsen. Und wenn es hier heißt vollendet werden, dann ist da drin ja Vollkommenheit. Und mit unseren deutschen Ohren hören wir perfekt. Und da ist nur ein Schritt weiter zum päpstlichen unfehlbar. Das ist aber nicht gemeint. Vollkommen nach biblischem Verständnis ist etwas, was seiner Reife entsprechend perfekt ist. Das hat also eine subjektive Komponente. Ein Erwachsener muss nicht unfehlbar sein und trotzdem ist er im Vergleich zu einem Kind oder zu einem Jüngling vollkommen. Er ist nämlich zu seiner ganzen Reife gelangt. Und das unterscheidet ihn von der halben Reife oder von der Unvollkommenheit. Ich sage das mal so, ich bin meiner vollkommenen Bestimmung näher gerückt als vor 30 Jahren. Logischerweise. Sollte ich wohl auch, oder? Oder vor 40 Jahren erst recht. Da war das zwar alles schon im Ansatz da, wozu Gott mich berufen hat, aber es war noch nicht ausgereift, es war noch nicht vollendet. Ich bin etwa mit 30 Jahren hineingetreten in das, was Vollendung heißt. In die ganze Fülle der Berufung. Da hat Gott mir das offen gemacht, meine ganze Vergangenheit mit einmal aus seiner Sicht offenbart. Und mit einmal konnte ich über Dinge, mit denen ich viele Jahre nicht oder schwer zurechtgekommen bin, wo ich immer nur Fragen hatte. Herr, warum war das so schwierig? Warum habe ich das erlebt? Was ist das? Und wo immer Zweifel waren. Mit einem hat Gott mir das offenbart aus seiner Sicht, wie er das sieht. Und dass das notwendig ist für genau den Dienst, in den er mich berufen hat. Dass ich vorbereitet worden bin, wie in einer Spezialausbildung war. Genau solchen Menschen zu begegnen, wie er sie mir dann schicken kann. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Dieser Prozess der Veränderung ist natürlich nicht abgeschlossen, dass man sagt, so mit dem 40. Lebensjahr oder mit dem 97. ist das dann perfekt. Sondern wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt das an der Stelle. Und das ist was Außergewöhnliches. Dass diese Bestimmung oder Berufung Gottes nicht an einen Punkt kommt, wo man sagt, so, fertig, ab jetzt musst du alleine laufen oder fertig, jetzt kommst du in den Himmel, sondern für dein heutiger Stand der Erkenntnis voll ausgereift. Dieses Maß an Vollkommenheit habe ich verstanden, als mir das jemand erklärt hat, am Bild eines Apfels. Es gibt vollkommene Apfelblüten. Es gibt welche, die sind beschädigt, es sind welche, die hat der Wind zerzaust, es gibt welche, die nicht richtig aufgehen, es gibt welche, die sind abgefallen, bevor sie befruchtet wurden. Und es gibt vollkommene Apfelblüten, tausend an dem Baum. Wenn die dann befruchtet sind und aus dieser Befruchtung langsam diese kleine Frucht wächst, kann die wiederum nach einem Monat schon vollkommen sein. Es gibt nämlich welche, die sind gleich von irgendwelchen Viechern angestochen worden und da sieht man schon, dass ein Wurm da, also ein Ei reingelegt ist und ein Wurm wird den Apfel zerfressen. Und es gibt von den hunderttausenden Fruchtansätzen immer noch zehntausende solche kleinen, vollkommenen Früchtchen. Aber Zehntausende sind nicht mehr vollkommen, die fallen ab, weil sie zu eng stehen, weil der nächste Wind sie runtergeblasen hat, weil sie eben von irgendeinem Insekt beschädigt worden sind. Und wiederum zwei Monate später hast du vielleicht noch tausend schöne Äpfel, die kannst du immer noch mal essen, die sind noch fach grün und nicht ein Samen ist in ihnen ausgereift, aber für ihr jeweiliges Reifestadium vollkommen. Und dann noch 2 Monate später bleiben noch 300 wirklich vollkommen. Unter die ausgereift, die man bald essen kann. Unter den 300 sind dann noch 10, die haben irgendwann einen Schlag gekriegt und fängen an ein bisschen zu faulen. Und die letzten, die ich abnehme, die sind dann ganz ausgereift. Die haben das letzte Stadium der Vollkommenheit erreicht. Aber was mache ich mit denen vor einem Monat? Sagt man, die taugen nichts, die schmeiße ich alle weg. Höchstens soll ich die vor der Zeit abreißen. Dann taugen sie nichts, dann kann ich sie zum Schweinefutter nehmen. Aber wenn ich sie reifen lasse, bis zu dieser von Gott gesetzten Frist, dann sind sie da. So geworden, wie sie eigentlich geplant waren. Und das ist Erwachsenwerden. Das ist umgestaltet werden. Das ist dieses, Gott hat was hineingelegt in den Menschen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut. Der Geist Gottes ist in sein Leben gekommen. Und dann wächst er das Wachstum Gottes. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und was mich betrifft, ich möchte zwischendurch da nicht aussteigen. Ich möchte nicht sagen, mit 50 habe ich das jetzt satt und jetzt lebe ich mal noch ein paar Jahre nach meinem Stil. Ich konnte ja schließlich nicht wie meine Altersgenossen rumhuren und mir nehmen, was mir nicht zusteht. Warum sollte ich? Habe ich was verpasst? Und trotzdem, es hat mich was gekostet. Es kostet mich ein heiliges Leben, nämlich ein gottgeweihtes. Ich kann nicht wie die anderen einfach machen, was ich will. Logisch, oder? Das ist der kleine Preis, den er wird zahlen. Aber er bewirkt ein übermäßiges Gewicht an Herrlichkeit. Nächster Vers. Römer 9, Vers 12. Da geht es um die Verheißung für die Nachkommen Abrahams. Da wird unterschieden zwischen Jakob und Esau. Und da heißt es ab Vers 11, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Prädestination, Erwählung, die Lehre von der Erwählung, auch so ein Streitpunkt unter Christen. Dieser Vers sagt eigentlich weiter nichts und es lässt sich daraus logischerweise gar nicht ableiten, dass man sowieso nichts machen kann, weil ja sowieso Gott das ist, sondern dieser Vers besagt, dass bei der Berufung nicht die Qualität des Gerufenen die letzte Rolle spielt, sondern der Wille des Berufenden. Nochmal, diese Stelle sagt, dass bei einer Berufung nicht etwa die Qualität des Gerufenen das entscheidende Kriterium ist, sondern einfach der Wille des Berufenden. Und das sagt uns wiederum ganz einfach. Bei Berufung geht es um Gott und nicht um uns. Er ruft uns zwar, aber er ruft uns. Und das muss die Betonung kriegen. Und das sagt gleichzeitig, Christsein ist nicht das Drehen um uns selbst, sondern das Drehen um Gott. Wer das nicht will, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Im selben Kapitel, Vers 24, Gott handelt, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gibt, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heidenvölkern. dieser Vers wiederum sagt, bei der Berufung Gottes gibt es keinen Qualitätsunterschied zwischen Juden und Heiden. Diesen Qualitätsunterschied haben die Juden immer gesehen, als auserwähltes Volk Gottes. Sie haben sich, also auch als dann in der Zeit der Apostel viele Menschen an Jesus gläubig geworden sind, gab es noch mehrere Jahrzehnte gefühlte Qualitätsunterschiede. Das waren die Christen aus dem Volk Gottes und das waren die übrigen Christen. Und deswegen wurden gleich in der Urgemeinde schon die Witwen, die griechischer Abstammung waren, benachteiligt gegenüber den jüdischen Witwen. Und das war der erste richtige Streit, den es gab. Und hier wird deutlich, dass die Berufung Gottes diese Unterschiede nivelliert. An anderer Stelle heißt es, so sind jetzt nicht mehr Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, Mann oder Frau, sondern Christus alles und in allen. Es gibt keine, ja, was soll ich sagen, natürlichen Unterschiede mehr oder keine natürliche Bevorzugung mehr mit der Berufung durch oder zu Jesus Christus. Obwohl die sich sehr hartnäckig halten, muss ich so sagen. Es wird heute immer noch gestritten, ob Männer nicht den Frauen vorzuziehen sind. Es wird heute immer noch gestritten, ob ein reicher oder angesehener Christ nicht doch vielleicht besser ist als ein einfacher oder armer. Es wird heute immer noch gestritten, ob man studieren muss, um ein Amt im Reich Gottes begleiten zu dürfen, oder ob man auch nur ganz als Laie berufen werden darf. Also, beinahe witzig, weil das seit 2000 Jahren ganz klar entschieden ist. Diese Unterschiede gelten nichts. Null. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt. Wer an ihn gläubig ist, wer ihn liebt, wer von ihm gesalbt worden ist, der ist in Amt und Würden. Und wer nicht, der ist es nicht. Und im Zweifelsfall zu den Einfachen. Im Zweifelsfall zu den Schwachen. Im Zweifelsfall zu den Witwen und Waisen. Und gerade eben nicht zu den Angesehenen, zu den Geschäftsleuten oder zu irgendwelchen hochstehenden Persönlichkeiten. Eine schwierige Lektion, offenbar seit 2000 Jahren schwer zu lernen. Bis heute gibt es nicht viele Gemeinden, die das ernst nehmen. Dann lesen wir einen ganz außergewöhnlichen Vers im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 29. Das ist ein Vers, der sich zuerst wiederum auf Israel bezieht. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väterwillen, oder hinsichtlich der Auserwählung. Geliebte um der Väterwillen, denn Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Das ist das Kapitel, was Luther vergessen hat, das ist das Kapitel, gegen das Adolf Hitler und die deutschen Christen schwer gesündigt haben, dass nämlich die Untreue des Volkes Israel die Treue Gottes nicht aufhält. Und dass wir, die wir aus den Heiden gläubig geworden sind, die Zweige sind, die Gott wieder die Natur in den edlen Baum hineingepropft hat. Es gibt, wer sich ein bisschen mit Obstbau auskennt, weiß, dass es eigentlich nur andersrum geht. Ja, man hat eine unedle Unterlage, also einen unedlen Schössling, in den man edle Zweige hinein verpflanzt. Wenn du also irgendwo einen wilden Sämling hast, bei uns zum Beispiel kann man sehen, die um die Pflaumenbäume herum wachsen immer mal neue nach. Wenn man die aufwachsen lässt, kann man die abschneiden, weil das Wildfrüchte nur bringt, die man kaum essen kann. Die sind bitter und sauer und klein. Aber man könnte einen so einen Schüssling aufwachsen lassen und könnte den veredeln. Müsste dann mit einer bestimmten Methode den kappen und von diesem edlen Baum das so reinbinden, dass die Rinde zusammenwächst, und dann könnte man daraus einen edlen Baum ziehen. Und so ist Israel, das ist der edle Baum, ein Olivenbaum, Ölbaum, der sich übrigens ganz schwer pfropfen lässt. Das sind nicht etwa wir, die Heidenvölker, ja, mit anderen Grundlage und mit einer anderen Unterlage aufgewachsen, und dann wäre noch ein gut, sagen wir, der alte Ölbaum ist am Verdörren, und Gott hätte dann einen Zweig noch ausgeschnitten und hätte den dann auf die neue Unterlage gepflanzt. Umgedreht ist es. Wir Unedlen sind abgeschnitten worden, raus aus unseren Völkern und in den edlen Baum hineingepflanzt. Und auf eine geheimnisvolle Weise ist Gottes Lebenskraft auf uns gekommen, so dass man sagt, wie geht das bloß? Ungefähr so, wie die Lebenskraft in diesen geschälten Mandelzweig Aarons hineinkommt. Dass der nämlich getrieben hat, obwohl man das ganze Leben entfernt hatte, die ganze Rinde war geschält worden, und dann hat man den in die Lade gelegt und vor Gott hingelegt und am nächsten, auch später in die Lade, auf den Altar, und am nächsten Morgen hatte dieser geschälte Zweig Blüten getrieben, Früchte getragen und welche ausgereift. In einer Nacht. Das macht Gott mit uns, indem er uns, die wir eigentlich Unedles, Untaugliche sind, verworfen von Natur aus, in den Baum des Volkes Gottes hineingepflanzt hat und uns umgewandelt hat, wenn wir denn überhaupt brauchbar sein wollen. Das finde ich gewaltig. Und darüber steht diese genauso gewaltige Aussage, Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Das bedeutet aber eben auch eine große Versuchung oder eine große erstaunliche Sache, dass nämlich wenn jemand untreu ist, ihm die Gnadengaben nicht mehr abgenommen werden. Und das bedeutet auch, und das kann man echt beobachten, dass Männer Gottes, die aus der Furcht Gottes gewichen sind und haben zum Beispiel ihre Berufung zum Geschäft gemacht, das ist ja in Amerika ab und zu mal ablesbar, deswegen so irritierend wirken, weil sie ihre Gnadengaben nicht verlieren. Wenn zum Beispiel ein Mann ist, der die Gabe der Heilung hat und merkt, was für ein Geschäft er damit machen kann, weil jeder Kranke, der die Aussicht hat, auf eine übernatürliche Weise gesund zu werden, natürlich dann nicht mit Geld geizt. Und das kann man wirklich beobachten. Es werden nirgends so eine Riesenkollekten gesammelt wie bei Heilungsgottesdiensten. Da geht man ja nicht mehr mit einem Körbchen rum, sondern grundsätzlich mit einem Eimer. Und die Dinger werden auch voll. Und ich habe dort mehrfach Menschen erlebt, die aus solchen Dienst wirklich fallen. Und früher war ich irritiert und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ist das jetzt echt oder nicht? Und es gibt auch welche, die dort ihre Methodik ändern. Und es ist dann nicht mehr eine Heilung Gottes, sondern die haben da teilweise suggestible Teile eingebaut. Aber wahr ist, dass die auch ihre Heilungsgabe nicht verlieren, selbst wenn sie untreu sind. Denn die Gnadengaben Gottes sind unbereubar. So wie, ich sage das mal so, wenn man einmal seine Jungfrauschaft verloren hat, kriegt man die ja auch nicht, kann man die auch nicht wieder zurück sich holen, wenn man sagt, also das war ein Irrtum und ich möchte dann doch nicht mit dem zusammenleben oder so. Ja, das sind Tatsachen geschaffen, die sind dann so. Und wenn jemand eine Gnadengabe hat, dann hat er die. Und wenn es heißt, die Berufung Gottes ist unbereubar, dann wird es eben deutlich an den Königen Israels, mal als Beispiel. Wenn jemand aus dem Geschlecht Davids war, dem Gott versprochen hatte, in Ewigkeit Nachkommen auf den Thron zu setzen, was dann ja in Jesus Christus endgültig geworden ist. Ja, der ist ja der Sohn Davids, der dann in Ewigkeit buchstäblich auf den Thron Gottes sitzt und über diese Welt herrscht. Dann ist dazwischen eben ein Mann wie Manasse, der abartigst geherrscht hat, wegen der Berufung Gottes, am Ende begnadigbar, als er dann umkehrt. Ein Nichtberufener findet dann auch nicht zu einer Umkehr. Und das ist die Gnade, wenn jemand sein Amt reutig führt als Christ, sollen wir eben auch da keinen Stab über so einen Menschen brechen. Deswegen heißt es im Galaterbrief, im Kapitel 5 oder 6, Brüder, wenn auch jemand von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr einen solchen wieder zurecht, im Geist der Sanftmut, Kapitel 6, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist also so, dass Pause.